Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 24 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Wir stehen unmittelbar vor den Conference Finals. Es wird also ernst und deswegen bin ich ganz froh, dass mein Linemate am Mikrofon zurück ist. Stefan Usdorf, grüß dich Stefan.
Hi Robi, wie geht's dir?
Alles gut bei mir, wenig Schlaf momentan, viel Hockey, dürfte bei dir aber nicht anders sein, oder?
Ist bei mir nicht anders, aber ich habe es einfacher, weil ich in Nordamerika bin, deshalb zeitlich kann ich mir die Spiele zu einem normalen Zeitpunkt anschauen, muss nicht wie du mitten in der Nacht aufstehen.
Ach, das ist natürlich Luxus, ja. Ich habe mir die Hände heute schon wund geschrieben mit Vorschauen über die Conference Finals. Also was die Zahlen angeht, kannst du mich tatsächlich auch früh um drei wecken. Müsste eigentlich alles sitzen. Wir machen noch kurz die Inhaltsangabe. Was erwartet euch heute in Episode Nummer 24? Wir starten mit 6 schnellen Schlagschüssen. Schauen wir mal, wie schnell die dann auch kommen. Also sprich Highlights und Lowlights jetzt aus der vergangenen, aus der zweiten Runde der Stanley Cup Playoffs 2025. Dann schauen wir voraus auf die beiden Conference Finals. Im Osten und im Westen. Dann müssen wir auf jeden Fall sprechen über das Trainerkarussell in der NHL. Das hat ja mal richtig Fahrt aufgenommen mit einigen sehr, sehr spannenden Personalien auch. Und last but not least, werden wir sicherlich noch ein, zwei Sätze übrig haben und sprechen noch mal kurz über den Utah Mammoth, den neuen Namen des jetzt vergangenen Utah Hockey Club, um es mal so zu sagen. Lass uns direkt reinspringen, Stefan. Highlights und Lowlights aus der zweiten Runde. Und der erste Kategoriepunkt von 6 ist das Lowlight-Team. Welches Team hat dich am negativsten überrascht?
Ja, da muss ich sagen Vegas. Las Vegas in 5 Spielen gegen Edmonton rauszufliegen, ohne meiner Meinung nach wirklich Gegenwehr, die letzten 2 Spiele zu 0 zu verlieren. Das, glaube ich, ist für die Gruppe, so wie sie zusammengesetzt ist, schon sehr enttäuschend. Natürlich will ich jetzt Edmonton nichts wegnehmen, die haben hervorragend gespielt, vor allem defensiv, aber wie gesagt, 2 Spiele kein Tor zu schießen und in 5 Spielen rauszufliegen, ist für Vegas nicht gut genug.
Nee, 2,55 Tore pro Spiel. Gegen Edmonton waren es nur 2,0 Tore pro Spiel. Also das ist ja eigentlich für eine Offensive wie der von den Golden Knights völlig unerklärlich. Insbesondere, wenn man auch sieht, wer bei den Oilers zwischen den Pfosten stand. Ich meine, das war Stuart Skinner, der in den ersten 2 Spielen ja, ich muss es so sagen, total versagt hat. Da ging ja wirklich gar nichts. Und so haben sie ihn aufgebaut. Auch ihre Top-Jungs haben überhaupt nicht getroffen. Eichel, Barbashev, Dorofeev, jeweils nur ein Tor. Saad, Pearson, Kolesar, kein einziger Treffer. Und wenn ich ehrlich bin, auch die anderen Leistungsträger, Riley Smith 4 Punkte, William Carlson 6 Punkte, Thomas Schertl 5, Victor Olofsson 4. Also das ist schon sehr, sehr wenig. Und dazu kommt ja auch noch, Hochmut kommt vor den Fall, auch in Las Vegas, wo ja alles ein bisschen schriller und bunter ist. Erinnere dich nochmal, Spiel 3, da haben sie 0,4 Sekunden vor der Schlusssirene das Siegtor geschossen und haben einfach mal 150 Werbeanzeigen gebucht, also so LED-Wände mit 0,4 und Go Knights Go und so weiter drauf stehend. Und die Antwort kam dann postwendend. Sie sind nämlich rausgeflogen, haben kein einziges Spiel mehr gewinnen können. Also so ein bisschen Hochmut kommt vor den Fall in Vegas.
Ja, klar, sicherlich. Im Endeffekt muss man aber ganz klar dazu sagen, dass ihre Top-Spieler einfach nicht ihre Top-Spieler waren. Du hast es gerade eben angesprochen. Du hast Jack Eichel hat in 11 Playoff-Spielen ein Tor gemacht. Das reicht einfach nicht. Er war -8. Die ganze Mannschaft ist im negativen Bereich, hohen negativen Bereich für die Anzahl der Spiele. Dorofeev ein Tor, Barbashev ein Tor, ein Tor. Das reicht alles einfach nicht. Der einzige Spieler, der annähernd das gemacht hat, was man von ihm erwarten kann, war Mark Stone, der aber auch verletzungsbedingt dann noch ein Spiel verpasst hat. Und wie gesagt, wenn deine besten Spieler halt nicht deine besten Spieler sind, dann wird es unglaublich schwer und muss ich ja vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen. Man hat immer von der tollen Tiefe der Vegas Golden Knights gesprochen und alles und ja, wie stark sie sich auch am Trade Deadline noch verstärkt haben mit den Leuten, die dazugekommen sind und ja, es ist war alles ein bisschen, wie sagt man so schön, ein bisschen Vanille. Einfach nicht, wie gesagt, nicht Fisch, nur nicht Fleisch. Also, wie gesagt, keine Mannschaft, die mich die ganzen Playoffs über überzeugt hat. Und wenn sie in der Zusammensetzung jetzt so zusammenbleibt, auch eine Mannschaft, die ich eher auf dem absteigenden Ast sehe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand, wenn wir bei den Lowlight-Teams sind, auch die Washington Capitals ein wenig enttäuschend. Ich meine, waren immerhin das beste Team im Osten, sind dann überhaupt nicht zurechtgekommen mit den Carolina Hurricanes, hatten in der Serie 1,4 Tore pro Spiel. Auch Ovechkin sehr, sehr blass in der Serie gegen Carolina, nur ein einziges Tor, kein einziger Scorerpunkt. Strom ohne Tor, Brodas war 1-1-2, Wilson 1-1-2, Dubois 0-1-1. Eller überhaupt keinen Scorerpunkt, McMichael 1-0-1, Carlson 1-1-2. Also im Endeffekt alle die Spieler, die über 50 Punkte noch hatten in der regulären Saison, waren jetzt gegen Carolina absolut blass. Also wie kann man sich das erklären, dass die Capitals da überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen haben?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es in dem Fall mehr mit Carolina zu tun gehabt hat. Ich glaube, Carolina spielt einfach eine Art Eishockey, die Washington jetzt überhaupt nicht gepasst hat. Die zwei Mann, es hat einfach überhaupt nicht. Sie haben nie einen Weg gefunden, aggressiv vorzuchecken. Sie haben nie einen Weg gefunden, dem Vorcheck von Carolina, sage ich jetzt mal, sich zu entziehen. Waren ständig unter Druck, haben gefühlt 75% der Zeit nur in ihrem eigenen Drittel verbracht und verteidigt. Da Carolina war einfach in dieser Situation zu gut, hat zu gut gespielt, war zu gut für die Washington Capitals und Washington hat nie den Weg gefunden, ihr eigenes Spiel zu etablieren, irgendwelche Formen von Druck aufbauen zu können. Und das war eine für mich mehr als die Enttäuschung Washington, sage ich jetzt mal, war es für mich eine beeindruckende Leistung von Carolina.
Wir müssen natürlich noch sprechen über die Toronto Maple Leafs. Also für mich kein Lowlight-Team, weil sie sind immerhin in ein Spiel 7 gekommen in der zweiten Runde des Stanley Cup Playoffs. Also das heißt ja schon mal was. Das ist jetzt auch nicht abgefertigt worden oder irgendwie ganz dumm rausgeflogen. Aber sie sind nun mal erneut rausgeflogen. Und das, obwohl sie ja eigentlich seit 9 Jahren den Anspruch haben, einen Titel zu gewinnen oder zumindest mal um den Stanley Cup mitspielen zu können. Jetzt erneut das aus in der zweiten Runde. 3-4 gegen die Florida Panthers erst heute Nacht in Spiel 7 passiert. Wie siehst du die Maple Leafs wirklich aufgestellt? Es gab viele kritische Töne, jetzt auch Experten haben gesagt, ja, irgendwie bei den Maple Leafs ist Gewinnen gut, aber Verlieren ist okay. Manche waren ein wenig lethargisch. Mitch Marner hat versucht, die Mannschaft nochmal aufzuwecken. Was ist los mit den Toronto Maple Leafs? Warum haben sie es wieder nicht geschafft?
Für mich sind die Toronto Maple Leafs ja ihr eigener größter Feind. Ich habe mir das Spiel gestern angeschaut und ich habe mich auch heute Vormittag oder heute früh schon viel mit dem Thema beschäftigt und auch mit den Reaktionen auf diese Niederlage beschäftigt. Und ich sage es ganz offen, also bin jetzt halt sehr kritisch, aber wenn die Presse und die Fans der Toronto Maple Leafs ihre Erwartungshaltungen und ihre Benehmen meiner Meinung nach nicht in den Griff bekommen, sehe ich irgendwie keinen Weg für die Toronto Maple Leafs jemals wirklich erfolgreich zu sein, weil der Druck, der da aufgebaut wird und die Reaktionen, die dann kommen, die stehen in keinem Verhältnis zu der Leistung, die dann auf dem Eis wirklich gezeigt wird. Ich meine, das Spiel gestern geht mit 6-1 an Florida, ja. Das war ein Drittel lang ein extrem enges Spiel, 0-0. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, ihre Phasen. Florida ist immerhin der amtierende Stanley Cup Sieger, war zweimal hintereinander im Finale. Und wenn du dir dann die Zahlen anschaust, Mitch Marner, 13 Punkte. Klar, nur 2 Tore, aber er ist jetzt kein Torjäger. Er ist ein Spielmacher. 13 Punkte in 13 Spielen. Nylander, 15 Punkte in 13 Spielen. Matthews, 11 Punkte in 13 Spielen. Aber es sind die Leute, die nur... Mitch Marner ist gestern in den letzten 10 Minuten von seinen eigenen Fans ausgebuht worden, jedes Mal, wenn er die Scheibe berührt hat. Was wollt ihr von dem armen Jungen? Was soll der machen? Was wird erwartet von so einem Spieler, der 100 Punkte im Jahr macht, der einen Punkt pro Spiel in den Playoffs macht, der dann aber komplett allein dafür verantwortlich gemacht wird, dass es keinen Erfolg gibt. Der Fakt ist, dass der Rest der Mannschaft einfach nicht annähernd gut genug ist, dass ein Max Domi zum Beispiel, der ist einfach nicht gut genug für die Rolle, die er dort erfüllen soll, als teilweise zweite Reihe Center, Powerplay, zweite Formation. Das reicht einfach nicht. Und Auch ein Bobby McCann reicht nicht. Vielleicht ist auch ein Morgan Riley inzwischen nicht mehr gut genug. Aber die Art und Weise, wie das Umfeld der Toronto Maple Leafs mit dieser Mannschaft umgeht, da braucht man sich nicht wundern, dass da langfristig keiner wirklich Lust hat, drauf zu spielen. Also natürlich, Mitch Marner ist from Toronto, ist jetzt 27 Jahre alt und ist ein unrestricted free agent, wird in seinem wahrscheinlich letzten Spiel in Toronto in Spiel 7 ausgebuht, wenn er die Scheibe berührt. Will mir jetzt wirklich ernsthaft einer erzählen, dass der in Toronto bleiben will? Dass der dort, das natürlich sagt jeder, man muss was ändern. Ja, aber ich weiß nicht, ob der wirklich das Problem ist. Da liegt so viel im Argen, so viele Dinge, die da falsch laufen. Ich glaube, das allergrößte Problem ist, dass die Organisation keinen Weg gefunden hat, eine realistische Erwartungshaltung zu kreieren, was ihr Umfeld angeht. Und das macht sehr viel kaputt, meiner Meinung nach.
Also du siehst da die Fans tatsächlich auch in der Pflicht. Ist ja auch krass, das sieht man eigentlich auch nur in Toronto, dass erboste Fans ihr Trikot aufs Eis werfen.
Ja.
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Also das ist ja mit das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, würde ich sagen. Also das eigene Jersey wegzuwerfen.
Ja, während des Spiels. Ja. Dann bleib zu Hause, ohne Wetter. Dann bleib weg. So diese Sorte Fans braucht kein Mensch. Es ist einfach, weil es auch nicht fair ist. Ich meine, ich weiß ja nicht, was die Leute immer erwarten davon. Nur weil du in Toronto spielst, nur weil du die Toronto Maple Leafs seid, glaubt ihr habt ein Recht darauf, erfolgreich zu sein? Ich meine, was soll denn der Quatsch? Da gibt es andere Leute, die unglaublich hart und viel arbeiten und auch den Stanley Cup gewinnen wollen. Und ich meine, was bilden sich die Leute eigentlich ein, sich so zu benehmen? Also ich finde es, unfassbar und ich finde das ein unglaublich großes Problem für die Toronto Maple Leafs, weil, wie gesagt, wir reden jetzt, es ist ein offener Markt und jetzt sitzt du da und jetzt sehen andere Spieler diese Situation und jetzt kommst du als Toronto Maple Leafs im Sommer und gehst an einen großen Free Agent und sagst, möchtest du hier spielen? Und dann sagt er zu dir, ja, nee, eigentlich nicht, weil dann nehme ich lieber 1 Million im Jahr weniger. Und werde nicht ausgebuht in den letzten 10 Minuten, wenn ich die Scheibe berühre und allein dafür verantwortlich gemacht, was hier passiert. Also mit diesem Druck und dieser Art und Weise, als Sportler hast du immer Druck. Und vor allem, wenn du ein Sportler bist, der viel Geld verdient, dann musst du mit Druck auch umgehen können. Das ist überhaupt kein Thema. Und jeder Spieler hat Druck. Aber es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch komplett unrealistische Erwartungshaltungen, die in Toronto meiner Meinung nach eben jetzt gerade Fakt sind, weil nochmal, das ist ja keine Übermannschaft, wo du sagst, die muss den Stanley Cup gewinnen, alles andere ist Versagen. Das sind sie halt einfach nicht. Fertig. Das ist eine gute Mannschaft, die unter den letzten 8 waren, das ist top. Die haben Spiel 7 erreicht in der zweiten Runde. Die hätten auch locker unter die letzten 4 kommen können. Und das ist, aber sie sind doch keine Mannschaft, von der ich sage, ja, aber wenn die nicht gewinnt, dann ist es eine Katastrophe. Ich meine, das ist sie einfach nicht. Fertig aus. Dafür gibt es andere Mannschaften, die auch ihre Arbeit machen.
Ja, und diese Core 4, also diese 4 Schlüsselspieler, die den Kern machen, die werden jetzt ja wahrscheinlich auch auseinandergehen. Du hast es gerade schon gesagt, Mitch Marner läuft aus, ein Toronto-Kid. Ich bin wirklich gespannt, der wird Unrestricted Free Agent, genauso übrigens wie John Tavares, der ja auch zu diesem Core 4 dazu zählt. Also mal schauen, wie das da weitergeht. Matthews und, wen habe ich vergessen? Nylander. Die haben beide noch Vertrag, also wird spannend, wie die Maple Leafs dann nach diesem Sommer ausschauen werden. Ich habe noch eine ganz lustige Statistik. Ich meine, die Maple Leafs-Fans werden es wahrscheinlich nicht allzu lustig finden. Aber wir beide mit Sicherheit, denn es geht um einen engen Freund von dir, Stefan. Und zwar den wohl bekanntesten Schiedsrichter der Welt, Wes McCauley. Also ich glaube, jeder hat ihn schon mal gehört oder zumindest gesehen. Ein Highlight-Schnipselchen von ihm. Er ist der, der diese unfassbar geilen Durchsagen macht bei diesen Strafen. Der da immer Emotionen und ein bisschen Witz auch mit reinbringt, Wes McCauley. Ihr beide kennt euch sehr, sehr gut. Ihr seid befreundet, beide Familien. Jetzt gibt's eine Statistik. Playoff-Spiele von Toronto unter der Leitung von Wes McCauley 0-9. Also die Maple Leafs haben immer verloren in 9 Spielen unter Wes McCauley. Stefan, klär uns auf, was hat Wes mit den Toronto Maple Leafs am Hut?
Gar nichts. Das ist, ja, das ist wieder so eine Sache, das ist eigentlich typisch für Toronto, muss man jetzt ganz ehrlich sein, weil das ist halt eine eingebaute Entschuldigung. Wes McCauley hat natürlich mit dem Erfolg der Toronto Maple Leafs oder Misserfolg in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Er ist halt, mein Gott, wenn, kann man jetzt sagen, wenn er pfeift, gewinnen sie nicht, aber sie haben jetzt seit 60 Jahren nichts gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es am Wes McCauley liegt. Trotzdem wird er ganz schnell zum Buhmann gemacht und es gibt jedes Mal eine riesen Aufruhr, wenn er Spiele der Toronto Maple Leafs pfeift. Du, ehrlich gesagt, ich weiß es ja gut, weil ich mich mit ihm und seiner Frau darüber unterhalten habe. Ich meine, wir reden da über Drohanrufe, wir reden da über solche Sachen, wir reden da über den Fakt, dass teilweise auch die Polizei eingeschaltet wird, dass man sich Sorgen macht um die Gesundheit von ihm und der Familie. Das ist natürlich völliger Blödsinn, das will überhaupt niemand, das ist Quatsch. Aber das passt irgendwie zu Toronto. Irgendjemand muss ja Schuld haben, es können ja nicht wir selber sein in dem Sinne. Und es kann ja nicht daran liegen, dass wir vielleicht unsere Mannschaft falsch zusammenstellen und auf die falschen Pferde setzen oder was es auch immer ist. Es muss jemand anders sein. Und in dem Fall haben sie sich halt teilweise Wes McCauley ausgesucht dafür, dass der verantwortlich ist, dass er nichts gewinnt.
Wahnsinn. Also da hört der Spaß dann tatsächlich auch auf. Wie gesagt, er ist ein super Typ. Also klar, wenn du Maple Leaf Fan bist, dass du dann verstimmt bist, das geht mir ein, aber irgendwo ist natürlich eine Grenze. Und wenn ich ehrlich bin, also ich bin der Meinung, fast alle NHL-Fans außerhalb jetzt vielleicht der Leafs Nation finden Wes McCauley auch unfassbar cool, eben wegen seiner Ansagen. Ich liebe ihn dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Stefan, lass uns schauen auf die Highlight-Teams. Ich habe da eins ganz oben auf dem Zettel, über das wir nachher auch noch in der Vorschau reden werden. Für mich sind das die Carolina Hurricanes jetzt in der zweiten Runde. Für dich?
Nee, für mich ist es, ehrlich gesagt, es ist Edmonton. Für mich ist es Edmonton einfach, weil Edmonton einen Weg gefunden hat, Spiele zu gewinnen, die ihnen keiner zugetraut hat. Bei Edmonton ging es immer darum, ja klar, Edmonton hat McDavid hat Dreiseitel, dadurch haben sie immer eine Chance, Spiele zu gewinnen. Wenn man sich jetzt aber wirklich analytisch die Siege und die Serien anschaut, dann natürlich spielen Dreiseitel und McDavid Top-Serien. Aber Fakt ist, dass es die Team-Defensive ist, die ihnen diese Spiele gewonnen hat, ihre Disziplin. Das Powerplay funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber in den entscheidenden Spielen haben Dreiseitel und McDavid jeweils, glaube ich, ein Tor gemacht oder so. Und die sind andere Leute, die im Augenblick die entscheidenden Situationen für Edmonton beherrschen. Es ist Stuart Skinner, der zweimal hintereinander zu Null gespielt hat, der teilweise sein Tor komplett verloren hat schon in dieser Serie, in diesen Playoffs, der als Starter reingegangen ist, schlecht gespielt hat. Calvin Pickard kommt rein, spielt unglaublich, verletzt sich. Stuart Skinner kommt zurück. In Edmonton schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, unsere Saison ist vorbei und Stuart Skinner spielt zwei Spiele hintereinander zu null. Das ist, glaube ich, die für mich die beeindruckendste Situation zum jetzigen Zeitpunkt in den Playoffs. Sind die Edmonton Oilers, die ganz offensichtlich gelernt haben aus ihrer Vergangenheit, gelernt haben aus letzter Saison und das, was man ihnen so immer so ein bisschen angezweifelt hat, diese Tiefe, dieser Fakt, dass nach Dreiseitel und McDavid nicht mehr viel da ist, hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt in den Playoffs als völlig falsch herausgestellt, weil Leute wie Zach Hyman, Evander Kane, Connor Brown, das sind die Leute, die auf einmal wichtige Tore für sie machen und in den entscheidenden Spielsituationen die entscheidenden Punkte machen. Und das macht sie noch umso gefährlicher für mich.
Ja, schauen wir auf die nächste Kategorie. Das sind die Lowlight Skater. Da würde ich zwei einfach mal nennen wollen. Über einen haben wir schon ein bisschen gesprochen. Das ist Auston Matthews. In der Serie nur 1-3-4. Also ein Tor, drei Assists, macht dann 4 Scorerpunkte. Für mich aber noch ein bisschen enttäuschender, ehrlich gesagt, Alex Ovechkin. Wir reden das ganze Jahr über die Great Chase. Das hat er ja auch geschafft, den Torrekord von Wayne Gretzky eingestellt. Jetzt aber, als es wirklich drauf ankam, in der Serie gegen Carolina, ein einziges Tor in 5 Spielen, das war auch noch ein Powerplay-Treffer. Ansonsten -3. Er hat auch schon gesagt, er will nächstes Jahr auf jeden Fall weiterspielen. Danach, wenn sein Vertrag dann ausläuft, 2026, lässt er die Zukunft noch offen. Also 2 Fragen gleich mal an dich, Stefan. Wer ist für dich der Lowlight-Skater? Und gleich hinterher, was hältst du von Alex Ovechkin und seinen Zukunftsplänen?
Lowlight Skater für mich, keiner von den beiden. Für mich war es wirklich Jack Eichel, der für Vegas einfach nichts, keinen Unterschied ausgemacht hat, der für mich sehr enttäuschend war. Klar, Austin Matthews, da gehen wir wieder extrem hart ins Gericht mit. Ich glaube nicht, dass er gesund ist. Ich glaube, dass er eine Verletzung mit sich rumgeschleppt hat, die jetzt im Nachhinein wahrscheinlich herauskommen wird, die ihn ein bisschen gehandicapt hat. Man muss ehrlich sein, er hat für mich in seiner kompletten Karriere bis jetzt in den Playoffs, wenn es wirklich darauf ankommt, noch nie gezeigt, dass er dieser Typ ist, den alle erwarten, dass er ist. Er ist für mich, man hat ihm dieses Jahr vor der Saison das C als Kapitän gegeben und er hat letztes Jahr 69 Tore in der regulären Saison geschossen. Ich meine, das ist unglaublich. Das sind unfassbare Werte. Aber bei ihm habe ich irgendwie nie das Gefühl, dass er vom Typus her einer ist, der Leute auch wirklich mitreißt, der vorangeht und Leute wir sagen immer, das hasse dieses Wort in dem Sinne, aber du brauchst Spieler, die dich mit in den Kampf ziehen, sage ich jetzt mal. Und für mich ist das Austin Matthews einfach nicht. Ich sehe es nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Natürlich bin ich niemand, der in der Kabine ist. Ich kann das nicht beurteilen, wie er trainiert, alle diese Dinge. Aber rein von außen ist er dieser Spieler nicht. Für mich ist es in Toronto eben. Diesen Spieler hat Toronto nicht. Und Alex Ovechkin nach einer unfassbar erfolgreichen Saison, in der er was gemacht hat, was wirklich, ja, keiner geglaubt hat, dass je passieren wird, ist ihm meiner Meinung nach mit seinen 39 Jahren einfach die Luft ausgegangen. Ich meine, das darf man nicht vergessen, der Mann wird 40. Ich glaube, dass ihm einfach die Luft ausgegangen ist. Fertig.
Da bin ich gespannt, wie er sich dann auch in der nächsten Saison präsentiert wird. Geht in sein letztes Vertragsjahr. Ich glaube auch nicht, dass er danach noch weiterspielen wird. Also darf man gespannt sein, weil die Euphorie natürlich jetzt auch weg ist, ne? Und das hilft dir vielleicht auch nochmal so einen leeren Tank so ein bisschen zu kompensieren und nochmal auf dem Zahnfleisch zu gehen. Aber wenn dann die Euphorie auch noch weg ist, könnte schwer werden, ja. Und ich gebe dir recht, du bist ja auch jemand, der immer sehr drauf schaut, wie sich Spieler in Sachen Körpersprache verhalten. Da nochmal ganz kurz rein zu Austin Matthews. Also für mich ist er so ein bisschen Grumpy Cat, also schaut eigentlich immer böse, lächelt eigentlich auch nie. Kannst du da auch irgendwas rauslesen? Und auch die Statistiken sprechen ja jetzt nicht für ihn, ne? Er hat das erste Mal überhaupt in seiner Karriere ein Tor geschossen nach der ersten Playoff-Runde. Also es war jetzt sein erstes Tor in einer zweiten Runde. Das ist ja für einen Scharfschützen seiner Kategorie eigentlich auch zu wenig.
Ist absolut zu wenig. Das ist absolut zu wenig. Und man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Also A ist er einer der Top 3 bestbezahltesten Spieler der Liga. Und verdientermaßen, was die reguläre Saison angeht. Brauchen wir jetzt nicht reden. Aber er ist 27 Jahre alt. Das ist jetzt kein Baby mehr. Also er hat inzwischen, ich schaue gerade nach, nur damit ich es genau weiß. Er hat inzwischen 630 NHL-Spiele Erfahrung. Und er ist, man hat einem John Tavares das C weggenommen, hat ihm auf die Brust geklebt, dann muss auch was kommen. Da muss dann auch irgendwann mal, und klar, sicherlich wird es jetzt genügend Leute im Umfeld der Toronto Maple Leafs geben, die sagen, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Das ist unser Leader, das ist alles. Das passt schon alles so und das mag sein, weil nochmal, von außen ist es schwer zu beurteilen. Aber rein von der Körpersprache her, rein von der Art und Weise, wie er sich auf der Bank benimmt, wie er sich in Interviews nach dem Spiel benimmt, ist es für mich nicht der Typ, wo ich jetzt sage, auf den kann ich mich 100% verlassen, da gehe ich hinterher, was da. Ich sehe es einfach nicht. Es tut mir leid, also bei allem Talent, ich sehe diese Führungsqualität noch nicht. Vielleicht kommt sie noch, aber ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie bei keinem Spieler in Toronto, was für mich halt das größte Problem für Toronto ist. Dieser hundertprozentige Anführer, der vorangeht, der sich kopfüber auch mal in einen Schuss schmeißt, nur weil es sein muss oder dann auch mal ja ein bisschen Härte mit ins Spiel bringt, weil er das Gefühl hat, das ist was, was seine Truppe jetzt braucht. Alle diese Dinge, die fehlen in Toronto, oder? Man kann jetzt über einen Matthew Tkachuk denken und sagen, was man will, aber es ist halt immer irgendwas mit dabei, was an dem du dich aufreiben kannst an ihm. Ob das jetzt die letzten Sekunden sind in Spiel 6, wo er dann nochmal an den Torwart von Toronto hinfährt und nochmal ein bisschen was kreiert. Oder ein Brad Marchand, der mit seinen 36 Jahren jetzt gestern wieder, der hat 3 Punkte gemacht in Spiel 7. Der ist einfach ein Faktor gewesen. Das fehlt in Toronto einfach und das fehlt mir vor allem bei Austin Matthews. Er macht seine Tore, er spielt sein Spiel, aber going through the motions, das sieht immer so aus, als es ist immer gleich für mich. Ja. Wenn er einen guten Lauf hat, wenn die Dinger reingeht, klar, dann macht er seine 2-3 Tore pro Spiel, super, alles toll, aber deshalb ändert sich seine Körpersprache nie, seine Intensität ändert sich nie. Und du brauchst sowas halt. Irgendwann muss halt auch mal dein Anführer einen Check zu Ende fahren, der ein Zeichen setzt, wo du sagst, okay, gut, er muss andere Dinge tun, außer nur Tore machen. Dass er Tore machen kann, das wissen wir alle. Und das ist super. Und dafür verdient er sein Geld und alles wunderbar. Aber da muss einfach mehr kommen. Das reicht so einfach nicht. Und vor allem als Kapitän der Toronto Maple Leafs ist das für mich einfach nicht gut genug.
Also große Analyse heute auch über die Toronto Maple Leafs und das in der kleinen Rückschau heute auf die zweite Runde. Muss sein, haben ja auch viele Maple Leafs-Zuhörer, also viele Fans, die das sicher brennend interessiert. Kommen wir zum Highlight-Skater. Fallen mir 2 Namen ein. Der eine ist Mikko Rantanen von den Dallas Stars. Immerhin in dieser jetzt zurückliegenden zweiten Runde 7 Punkte gemacht, darunter 4 Tore. Auch ein Hattrick war dabei in Spiel 1. Das war der so wichtige Auswärtssieg in dieser Serie, denn sowohl Dallas als auch Winnipeg haben ja ansonsten ihre Heimspiele jeweils gewonnen. Also im Endeffekt hat er da den ja so wichtigen Auswärtssieg geholt. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne Brad Marchand von den Florida Panthers damit reinwerfen. Immerhin 3 Tore, 5 Assists. Plus 6, ein Game-Winning-Goal und eine Schusseffizienz von 33,3. Ja, enges Rennen zwischen den beiden, oder Stefan? Wen hast du auf dem Zettel für den Highlight-Skater in Runde 2?
Ja, die zwei gehören ganz klar mit dazu. Wenn du jetzt Highlight-Skater mit dazu nimmst, weiß ich nicht, ob du Torhüter mit dabei haben willst oder nicht.
Die kommen danach noch,
dann lassen wir die erstmal raus. Ein Spieler für mich, der unglaublich effektiv war und vor allem auch in den entscheidenden Momenten für mich gut gespielt hat, ist Lusterainen von Florida, der 10 Punkte schon gemacht hat, nur in den Auswärtsspielen in diesen Playoffs. 12 Punkte in 12 Spielen, aber vor allem 10 davon auswärts. Und wenn du kein Heimrecht hast in Spiel 7 und du hast einen Spieler, der auswärts dann so produziert, dann ist es natürlich unglaublich hilfreich. Und er ist einer von dieser Sorte Spieler, über die kein Mensch redet, die du aber brauchst. Diese Spieler, dieser dritte Reihe Spieler, der dann einfach mal den nächsten Schritt in seiner Karriere macht, sage ich jetzt mal, und eine Top-Playoff spielt, das sind die Spieler, die du brauchst, um zu gewinnen. Und er war eigentlich der Spieler für mich, der unerwartet den größten Einfluss auf die Serie gehabt hat, sage ich jetzt mal.
Ein unsung hero, wie man so schön sagt. Und über diese dritte Reihe werden wir dann gleich noch sprechen, wenn wir in die Vorschau gehen. Carolina Hurricanes gegen Florida Panthers. Da wird E2 Lostadinen auf jeden Fall auch auftauchen. Genauso wie natürlich Brad Marchand auch. Wir gehen auf die Goalies. Du hast es schon kurz angesprochen, Stefan. Auch hier Lowlight-Goalie und Highlight-Goalie. Starten wir auch hier mit dem Lowlight. Einfach rausgerufen, Adin Hill für mich. Vegas Golden Knights war ich sehr enttäuscht. Viele Soft Goals.
Ja, Adin Hill hat nicht gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Auch aufgrund der Erwartungen war Connor Hellebuck für mich jemand, der eine so unfassbar starke reguläre Saison gespielt hat, der seine dritte Vezina Trophy gewinnen wird, der als Torwart für die Hart Trophy nominiert worden ist, als wertvollster Spieler der Liga und einfach nicht in der Lage ist, in den Playoffs ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Das ist dann schon, ja, das ist enttäuschend. Ja, sicherlich für ihn am allermeisten, das ist klar. Und aber Fakt ja, ist,
wie ist das zu erklären, Stefan? Also du hast es gerade
gesagt. Das kann ich nicht. Das muss ich da ganz ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. Das befindet sich jetzt. Das ist eine Situation, die ist nur noch zwischen den Ohren, wie man so schön sagt. Also nur noch eine Kopfsache. aber das ist ja klar. Du gehst natürlich davon aus, wenn du jemanden hast, der auf seiner Position so dominant ist, dass du dann eine Chance hast zu gewinnen. Und wenn er nicht in der Lage ist, auch nur ein einziges Auswärtsspiel in den Playoffs zu gewinnen, dann ist das natürlich schon sehr enttäuschend.
Ein bisschen wenig, ja. Gibt auch noch eine sehr interessante Statistik. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Hab lange überlegt und recherchiert, aber ich komme einfach nicht drauf. Noch niemals wurde ein schwedischer Goalie Stanley Cup Champion. Das kann doch gar nicht sein. Also die Schweden haben doch so unfassbar starke Torhüter, aber auch in diesem Jahr, 2025, alle ausgeschieden. Markström, ja. Gustafsson, Johansson, Ullmark, Forsberg.
Ja.
Also das gibt's doch nicht.
Ja, also dann weißt du, was du als GM zu tun hast.
Keinen Schweden.
Kein schwedischen Torhüter, dann hast du keine Chance. hättest du mich jetzt ohne Statistik danach gefragt, hätte ich gesagt, nee, kann ja gar nicht sein. Aber es scheint so zu sein. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Nationalität oder sonst irgendwas zu tun hat, aber ja, ist so. Weiß ich nicht. Ist schwer nachzuvollziehen, warum.
Dann streiche ich mir jetzt auf jeden Fall mal den 19. Mai 2025 in meinem persönlichen Kalender an. Der Tag, an dem ich Stefan Usdorf mit einem Eishockey-Fakt überraschen konnte. Ich fasse es nicht. Also ab sofort feiern wir Jahrestag, Stefan, so viel steht fest.
Ja.
Dann schauen wir auf den Highlight-Goalie. Und das ist kein Schwede, sondern ein Däne, zumindest aus meiner Sicht. Und das ist Frederik Andersen, der Goalie der Carolina Hurricanes. Ich höre es schon im Hintergrund, Stefan stimmt mir da voll zu. Ich werfe noch kurz seine Zahlen rein. Allein in dieser zweiten Runde 5 Spiele, 4 Siege, Gegentorschnitt 1,19, Fangquote 93,7% und ein Shutout. Und für mich ja mittlerweile eins der spannendsten Statistiken ist die High Danger Save Percentage. Und wenn wir uns da die kompletten Playoffs 2025 anschauen, kommt Andersen auf 30 von 31 parierten Schüssen aus dem Slot oder direkt vor dem Tor, also in diesen High Danger Areas, und damit auf eine High Danger Save Percentage von 92,3%. Der Schnitt liegt da bei 81. Also das ist nicht von dieser Welt.
Nein, er spielt unfassbar stark. Ist ein Produkt des Systems in Carolina, die natürlich auch bis jetzt sehr, sehr solide gespielt haben, defensiv. Aber seine Zahlen sprechen für sich selber. Er hat einen unglaublichen Lauf. Und ich kann nur hoffen für ihn, wirklich nur hoffen für ihn, dass er gesund bleibt, weil das eigentlich sein allergrößtes Problem ist, er ist auch schon ein bisschen älter, dass er immer große gesundheitliche Probleme hat, die ihm seine Konstanz rauben. Wenn er es schafft, gesund zu bleiben, dann hat Carolina auch hervorragende Chancen, wenn er so weitermacht. Der zweite Torhüter, den ich hervorheben möchte, ist Jake Ottinger von Dallas. Einfach seine Qualität, klar, er ist hervorragend, aber einfach auch, weil er Mann gegen Mann dieses Duell gegen Connor Hellebuck, den natürlich, kann man so sagen, besten Torhüter der Saison, einfach angenommen hat und für sich entschieden hat. Weil man sagt ja immer, bei den Torhütern ist es so, wenn du vor allem wenn du in die Playoff-Serie gehst, sei einfach besser als dein Gegenüber. Du musst einfach nur einen Save mehr machen als dein Gegenüber praktisch. Und das hat Jake Ottinger gemacht, gegen keinen geringeren als Connor Hellebuck. Und dann möchte ich auch noch, Sergei Bobrovsky hat sich halt einfach in den letzten 4 Jahren zu dem absoluten Money-Goalie etabliert, sag ich mal, der einfach, wenn es drauf ankommt, dann ist er da und macht den Save, der gemacht werden muss, um seiner Mannschaft die Chance zu geben, zu gewinnen. Und das macht er jetzt konstant seit 3 Jahren. Und solange er das weitermacht, ist Florida eine Mannschaft, die eine Chance hat zu gewinnen.
Dann machen wir den Strich drunter unter die zweite Runde des Stanley Cup Playoffs 2025 und schauen nach vorne, drehen den Scheinwerfer jetzt aufs Conference Final beziehungsweise auf das in der Eastern Conference zuerst. Und da spielen die Carolina Hurricanes gegen die Florida Panthers. Der Weg dorthin, Carolina jeweils 4-1 in den Serien gegen die New Jersey Devils und die Washington Capitals. Die Panthers 4-1 im Derby gegen den Tampa Bay Lightning. Danach, wir haben darüber gesprochen, das 4-3 gegen die Toronto Maple Leafs. Die Saison Serie geht an die Panthers, in der Hauptrunde 2-1 gewonnen. Und jetzt, wie gesagt, die beiden im direkten Duell. Was für mich sofort heraussticht, Stefan, ist das Trainerduell in dieser Paarung. Rod Brind'Amour, Carolina Hurricanes gegen Paul Maurice von den Florida Panthers. Für mich zwei der wahrscheinlich drei besten Trainer, die die Welt derzeit zu bieten hat. Wie sehr freust du dich auf dieses Duell? Was würdest du sagen, was ist der Einfluss der Trainer auf die Mannschaften und für was stehen diese Trainer auch spieltaktisch?
Ah, der Einfluss beider Trainer ist, glaube ich, auf ihre Mannschaft. Die Mannschaften sind meiner Meinung nach eine Reflexion der Trainer in diesem Sinne, vor allem bei Carolina. Das ist Rod Brind'Amour war bekannt dafür als Spieler, dass er ein absolutes Arbeitstier war, dass er genau das, was wir vorhin besprochen haben, also was Austin Matthews meiner Meinung nach alles im Augenblick noch fehlt, das hatte Rod Brind'Amour. Er war zwar jetzt nicht, obwohl seine Zahlen sehr, sehr anständig sind, kein absoluter Topscorer, aber er war jemand, der immer vorangegangen ist, der seine Mannschaft mit in den Kampf genommen hat, der getan hat, was getan werden muss und einfach grundsätzlich immer härter gearbeitet hat als sein Gegenüber. Und das macht er jetzt als Trainer auch. Und seine Mannschaft ist eine Reflexion davon. Die Mannschaft der Carolina Hurricanes basiert darauf, dass sie dich einfach versuchen, in Grund und Boden zu laufen. Ihr großes Ding ist zu sagen, wir arbeiten härter als unser Gegner und was dann dabei rauskommt, werden wir schon sehen, weil sie haben genügend Talent, da sind genügend gute Eishockeyspieler dabei, aber sie weigern sich einfach zuzulassen, dass der Gegner härter arbeitet als sie und das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg, meiner Meinung nach. Mhm. Florida ist Paul Maurice, den ich auch persönlich kenne, ist einfach vom Typus her einer, der immer genau das Richtige sagt. Der weiß, wann man, wie sagt man immer so schön, Zuckerbrot und Peitsche. Der weiß, wann er dir auf den Rücken klopfen muss. Der weiß, wann er dir in den Hintern treten muss. Der immer die richtigen Worte findet für seine Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen Florida, die einfach grundsätzlich in den letzten 3 Jahren immer eine Antwort haben auf das, was der Gegner macht. Immer eine entscheidende Situation im Spiel, wo sie die bessere Entscheidung treffen als der Gegner, sage ich jetzt mal. Und der größte Unterschied in dieser Serie für mich wird die Fitness sein im Sinne von, man sagt immer so schön, die wichtigsten Spiele in den Playoffs sind die, die du nicht spielen musst. Und wenn man beachtet, dass die Florida Panthers gerade 7 Spiele gemacht haben und jetzt 2 Jahre hintereinander in den Stanley Cup Finals waren und jetzt wieder unter den letzten 4 sind. Ich habe gestern während des Spiels die Statistik gehört, in den letzten paar Jahren hat Sam Reiner 300 Spiele gemacht. Das ist eine unfassbare Anzahl von Eishockey. Ja. Und wenn man jetzt dieses Jahr sich anschaut, Carolina hat nicht viel gespielt. Carolina hat es geschafft, relativ einfach durch ihre Runden zu kommen, während Florida ein bisschen härter hat arbeiten müssen. Und ich glaube, dass Fitness viel mit dem Ausgang mit dieser Serie zu tun haben wird.
Ja, 10 Spiele sind es in den Playoffs für Carolina oder auch 92, wenn du die reguläre Saison mitnimmst. Bei den Panthers sind es 12 in den Playoffs. Und damit bereits schon 94 Spiele und das in den letzten Jahren hast du ja auch schon angesprochen. Wird natürlich auch immer die Frage, wer ist wie fit, wer ist wie gesund. Ich bin aber gespannt, ob es Florida aufgrund ihrer Qualität nicht am Ende doch schaffen kann. Lass uns erstmal bei den Carolina Hurricanes bleiben. Man sagt ja auch, Defense wins Championships und da hat Carolina einfach die Beste in den Playoffs. 1,8 Gegentore pro Spiel. Sie machen da irgendwas richtig gut und das siehst du auch immer wieder am Schussmanagement. 33,2 Torschüsse pro Spiel im Schnitt und 24 zugelassene im Schnitt pro Spiel. Also keine Mannschaft hat ein besseres Schussmanagement als die Carolina Hurricanes. Das hängt sicherlich zusammen mit der Defensive, wo sie verdammt stark sind. Anderson hatte auch seinen Vorteil dran. Aber wie genau kriegst du das hin, so ein Schussmanagement zu haben? Ich glaube, vorne sagt jeder, jede Scheibe aufs Tor, das ist relativ leicht nachvollziehbar. Aber wie schafft's Carolina hinten? Da gibt's ein Zauberwort, das heißt Outboxing. Ist es das? Und kannst du uns das mal kurz erklären, Stefan?
Gut, Carolina spielt in der eigenen Zone ein Mann-gegen-Mann-System, was relativ altmodisch ist, sage ich jetzt mal, im heutigen Eishockey. Aber etwas ist, was einfach zu ihnen passt. Und sie spielen, wie gesagt, Mann gegen Mann. Das heißt, du hast deinen Gegenspieler in der defensiven Zone und auf den konzentrierst du dich. Und sie verlassen sich unglaublich aufeinander, weil das musst du in diesem System. Du musst dich darauf verlassen, dass dein Mitspieler seinen Job erledigt. Dann kannst du dich 1:1 um deinen Mann kümmern. Und das funktioniert im Augenblick. Sie lassen sehr wenig zu, was die Mitte des Eises angeht. Sie halten ihre Gegner außen, wie man immer so schön sagt, und machen einfach die Mitte zu, so dass Freddie Anderson immer nur den ersten Save machen muss. Die Nachschüsse haben ihre Verteidiger. Sie haben mit Jacob Slavin meiner Meinung nach den besten defensiven Verteidiger der Liga in ihren Reihen. Und das funktioniert im Augenblick. Wann dieses System für mich persönlich immer ein bisschen ein Problem werden kann oder in der Vergangenheit geworden ist, wenn wir es gespielt haben, ist, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die sehr viel individuelle Klasse hat. Weil Fakt ist, wenn du deine 1-1-Situation verlierst in der defensiven Zone, dann kann das sehr schnell zu einer Chance führen, weil, wie gesagt, der Rest sich um seine Aufgaben kümmert. Und wenn du individuelle Klasse hast, wie die Florida Panthers sie absolut haben, mit Barkov, mit Kachuk, mit Verhaeghe, mit Reinhardt, dann kann es gefährlich werden. Im Augenblick hat alles wunderbar funktioniert für Carolina, aber ich bin gespannt darauf, wie sie mit der körperlichen, sage ich jetzt mal, Härte und individuellen Klasse von Florida umgehen, vor allem in ihrer eigenen Zone, wenn diese 1:1-Situationen anfangen, verloren zu gehen. Wie reagieren sie darauf?
Da sehe ich Florida wirklich klar im Vorteil. Die Zahlen dazu in Kürze. Vorher muss ich noch erwähnen, dass Carolina auch im Kollektiv nach vorne spielt. Ne? 15 unterschiedliche Torschützen ist anständig, aber sie haben keinen Superstar. Auch Spieler wie Stahl, ein Tor, ein Assist. Kotkaniemi noch kein einziges Tor bei 3 Assists. Roslovic erst ein Tor. Carrier noch überhaupt nichts zustande gebracht. Also ich glaube einfach, dass in der Spitze die Florida Panthers einfach so viel besser sein werden, dass, wie du sagst, Stefan, das System am Ende gar nicht richtig durchschlägt. Und wenn wir ehrlich sind, die New Jersey Devils waren sehr verletzt, haben sich auch während der Serie noch weiter verletzt. War das schon wirklich so ein richtig anspruchsvoller Gegner? Fragezeichen. Dann in der zweiten Runde Washington, die hatten schon mal diesen Euphoriedämpfer ein Stück weit. Die Great Chase war vorbei, hatten jetzt auch nicht die überragenden Einzelspieler. Andere schon ein bisschen zu alt mit Alex Ovechkin. Also ich glaube, der wirkliche erste Härtetest, der kommt jetzt erst für die Hurricanes. Und das zeigt sich auch beim Blick auf die Zahlen bei den Florida Panthers. Secondary Scoring, 17 Torschützen. Wir erinnern uns, Carolina hat 15 unterschiedliche. 21 von 22 Spielern haben schon gepunktet bei den Panthers. 5 Stürmer haben schon über 10 Scorerpunkte gemacht. Und 6 von 7 Verteidigern haben getroffen. Also wie können es die Hurricanes schaffen, diese Armada, dass einfach jeder treffen und punkten kann bei Florida, in Gänze zu stoppen?
Sie werden es einfach probieren, wie gesagt, mit ihrer. Carolina ist eine sehr selbstbewusste Mannschaft, die davon ausgeht, dass ihre Art Eishockey zu spielen, ihr System und ihre Mannschaft gut genug ist, jeden Gegner zu bezwingen. Und ich glaube, dass sie mit sehr viel Selbstvertrauen in diese Serie gehen werden. Sie kennen diese Zahlen auch. Sie kennen die Mannschaft der Florida Panthers und wissen ganz genau, was die Stärken sind. Wir hatten diese Paarung vor 2 Jahren schon im Halbfinale oder im Conference Finals. Damals hat sich ja Florida durchgesetzt und Carolina ist eine Mannschaft, die davon überzeugt ist, dass sie da, wo sie jetzt sind, auch hingehören und noch mehr, dass sie eine Mannschaft sind, die nicht den Respekt bekommt, den sie verdient. Und sie haben so ein bisschen diesen, wie man sagt, Chip on the Shoulder. Und deshalb glaube ich, dass sie sich nicht wirklich zu sehr mit Florida befassen, sondern sich einfach mehr auf sich selber konzentrieren werden Und deshalb, glaube ich, erwarte ich eigentlich eine relativ spannende, enge Serie in diesem Moment.
Das glaube ich auch. Wir müssen nochmal auf das Scoring der Panthers schauen. Wir hatten die dritte Reihe schon ganz am Anfang dieser Episode ein wenig angerissen. Etu Luostarinen, 3 Tore, 9 Assists, macht 12 Scorerpunkte. Center ist Anton Lundell, 4 Tore, 6 Assists, macht 10 Scorerpunkte. Und Brad Marchand, 3 Tore, 9 Assists, macht auch 12 Scorerpunkte. Jetzt mathematisch mal alles zusammengerechnet, ist das alleine von dieser dritten Reihe. Also nochmal, wir reden nicht von den Top 6, das ist Reihe 3. 10 Tore, 34 Punkte. Also das ist schon Wahnsinn.
Das ist, wie man so schön sagt, das Rezept dafür, wie man Stanley Cups gewinnt, ist, wenn du diese Sorte Balance hast, wenn deine dritte Reihe so produziert, so gefährlich ist, dann wirst du unglaublich schwer auszurechnen zu sein. Und das ist dann im Endeffekt genau, worüber wir jetzt gesprochen haben, im Punkt Toronto Maple Leafs, wo dann zwar immer auf den Top-Jungs rumgehackt wird, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es die einzigen, die produzieren. Und deshalb ist Florida eben so gefährlich, weil sie diese Balance haben.
Brad Marchand, auch hochinteressant, wie er nochmal so gut zurechtkommt, war ja Franchise-Spieler der Boston Bruins, dann dieser Trade nach Florida, dass er so gut liefert, ist natürlich Wahnsinn und gibt auch wieder eine schöne Aktion bei den Panthers. Bei jedem Heimspiel, das sie gewinnen, wird er mit Ratten abgeschossen. Jetzt muss man dazu sagen, Marchand ist ja schon der Red Man, so zumindest sein Spitzname, weil er halt auch so ein bisschen dreckig spielt. In Florida hat jetzt die Ratte eine ganz besondere Bedeutung. Das Maskottchen ist eine Ratte, gibt ja da auch diese Geschichte, dass da mal eine lebendige Ratte in der Kabine erschlagen wurde. Dann wurde mit dem Schläger ein Doppelpack erzielt, der Rat Trick war geboren. Also die Ratte hat eine große Bedeutung. Jetzt, wie gesagt, gibt es da einen neuen Brauch, einfach mit diesen aufs Eis fliegenden Plastikratten Brad Marchand ein bisschen abzuschießen. Finde ich klasse, dass er da auch mitmacht, dass er den Scherz da auch mitmacht. Aber wir müssen noch mal über einen anderen Panthers-Spieler sprechen und das aus rein deutscher Sicht. Nico Sturm ist das. Wurde er extra nach Florida geholt als Playoff-Monster, als Unterzahl-Experte, als Face-Off-Experte. Jetzt ist es allerdings so, dass er die letzten Spiele gar nicht mehr gespielt hat, Nico Sturm. Ist nach Spiel 2 gegen Toronto rausrotiert, ist auch bis heute der einzige Spieler bei den Panthers ohne einen einzigen Scorerpunkt. Wie siehst du den Playoff-Run von Sturmi bis hierhin, Stefan? Und wie groß siehst du die Chance, dass er bald wieder zurückkommt ins Lineup der Florida Panthers?
Ja klar, mit Sicherheit jetzt für ihn persönlich enttäuschend. Er ist ja jetzt ein Opfer geworden, sag ich mal, in der Situation. Man darf nicht vergessen, sie waren in der Serie gegen Toronto 2-0 hinten. Dann nimmt man nun mal Veränderungen vor und diese Veränderungen treffen dann meistens eben Spieler der vierten Reihe, weil man versucht da auf andere Art und Weise Energie zu schaffen. Und seit sie ihn rausgenommen haben, ja, haben sie halt 4 Spiele von 5 Spielen gewonnen und das macht es natürlich schwer für ihn. Ich glaube aber trotzdem, seine Qualität ist unbestritten und wenn die Florida Panthers wieder ins Finale kommen wollen und wieder den Stanley Cup gewinnen wollen, werden sie einen Spieler wie Nico Sturm auch noch brauchen, aufgrund von Verletzungen und allem drum und dran. Und Nico ist vom Typus her einer, der natürlich auch jetzt weiter Vollgas gibt, sich weiter reinhängt und ganz genau weiß, wenn seine Zeit kommt, dann muss er bereit sein und das wird er sein. Im Endeffekt zählt zum jetzigen Zeitpunkt sowieso nur der Mannschaftserfolg. Klar, sicherlich hätten wir uns als deutsche Fans alles ein bisschen anders gewünscht für ihn, aber seine Zeit in diesen Playoffs, wenn Florida weiterkommt, wird noch kommen, davon bin ich überzeugt.
Ich auch, war ja auch schon beim erfolgreichen Playoff-Run 2022 mit der Colorado Avalanche zwischenzeitlich mal draußen. Ich glaube aber verletzungsbedingt damals ist zurückgekommen und hat am Ende ja den Stanley Cup gewonnen. Dann, um unter diese Serie in den Schlussstrich zu ziehen, wer macht, Stefan, deine Prognose, dein Tipp für die Serie Carolina gegen Florida?
Ich sag's ganz auch, geh jetzt mal, ich tippe auf Carolina, weil ich einfach glaube, dass Florida irgendwann die Luft ausgehen wird.
Okay, bold prediction. Ja. Aha, ich sag Panthers in 6. Also ich bleib dabei, diesen Championship-Geist und diese Scoring-Tiefe werden die Hurricanes nicht kontern können. Ich bin bei Florida in 6. Also schauen wir mal, Stefan, wir haben uns ja in der ersten Runde schon fast überall widersprochen. Schauen wir mal, wie es dieses Mal ausgeht. Ja. Lass uns rüberwechseln in die Western Conference, ins Western Conference Final. Da lautet die Paarung Dallas Stars gegen die Edmonton Oilers. Der Weg in dieses Western Conference Final aus Sicht der Texaner. Erste Runde 4-3 gegen die Colorado Avalanche, also über 7 Spiele. In der zweiten Runde 4-2 gegen die Winnipeg Jets. Da ging es übrigens in Spiel 6 in die Overtime, also schon viel Eishockey, was die Dallas Stars spielen mussten. 13 Spiele schon absolviert. Auf der anderen Seite die Edmonton Oilers, da sah es am Anfang gar nicht gut aus, waren schon 0-2 hinten in der ersten Runde gegen die Los Angeles Kings, haben das dann aber gedreht, 4-2 gewonnen und dann sehr, sehr einfach, direkt allglatt, möchte ich fast sagen, dieses 4-1 in der zweiten Runde gegen die Vegas Golden Knights, macht dann 11 Spiele bei den Edmonton Oilers. Saisonserie war 2-1 für Dallas in der Hauptrunde und es ist eine Neuauflage des Western Conference Finals vom letzten Jahr. 2024 standen sich beide schon mal gegenüber. Damals ging das ganze Ding an die Oilers mit 4-2, also Edmonton in 6. Die große Frage, wie wird's jetzt in diesem Jahr laufen? Lass uns den Scheinwerfer zuerst auf Dallas drehen, würde ich mal sagen, Stefan. Für mich die Truppe, die heraussticht, ist die finnische Mafia. So nennen sie sich tatsächlich selbst. Und das ist Mikko Rantanen, der Playoff-Topscorer und Top-Torjäger mit seinem Nummer 1 Center Roope Hintz und mit Mikael Granlund. Also die Jungs reißen mal richtig ab. Deswegen auch die Frage an dich, Stefan, wie viel Respekt hast du vor der finnischen Mafia?
Sehr viel. Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die auch vor der Saison schon ganz bei vielen Fachleuten, sage ich jetzt mal, ganz oben gehandelt worden ist. Sie haben jetzt mit Miro Heiskanen einen Verteidiger zurückbekommen, der lange verletzt war, der absolut den Unterschied machen kann in so einer Situation, in so einer Serie. Und sie spielen als Mannschaft hervorragendes Eishockey. Mikko Rantanen war ganz offensichtlich der entscheidende Spieler, den man noch dazu holen musste, um den nächsten Schritt zu gehen. Und sie sind brandgefährlich. Und du musst Respekt haben vor ihnen. Ihre Ausgeglichenheit, ihre Tiefe. Sie sind schlittschuhläuferisch extrem stark. Sie sind aber auch physisch. Können dich mehr oder weniger auf verschiedene Art und Weise bezwingen. Sie können dich ausspielen, genauso wie sie dich niederkämpfen können. Also für mich eine Mannschaft, die ja die völlig zu Recht da ist, wo sie jetzt ist und die wenn man jetzt mal zurückblickt, auch mit Colorado und Winnipeg immerhin President's Trophy Winner, beste reguläre Saison von allen Mannschaften, zwei Mitfavoriten ausgeschaltet haben. Das sind brauchen wir nicht reden, also Dallas gegen Colorado hätte auch das Stanley Cup Finale sein können, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt geht natürlich nicht aufgrund Western Conference oder so, aber zwei Mannschaften für mich, die beide hätten die Chance haben oder die Qualität haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Und deshalb ist Dallas sehr, sehr hoch einzuschätzen, sage ich jetzt mal.
Und das schon alleine auch wegen ihrem Torhüter, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Jake Oettinger macht einen verdammt guten Job, 91,9% Fangquote, 2,47 Goals Against Average und auch meine Lieblingsstatistik, die High Danger Save Percentage, 83,7, also auch da über dem Durchschnitt. Auf Oettinger ist also Verlass. Dazu kommen Super Special Teams, insgesamt 116,9%, also wenn du Powerplay und Penalty Killing zusammenzählst, also 30,8 im Powerplay und 86,1 im Penalty Killing, ist das auch sehr, sehr anständig. Die Rückkehr von Robertson und Heiskanen hast du auch schon erwähnt. Also eigentlich alles Gründe, was Dallas wirklich pusht. Die einzige Frage, die ist nach der Offensive, obwohl sie da so viel Tiefe haben, so viele gute Scorer, bislang nur 2,62 Tore pro Spiel. Das ist dann doch etwas mager, insbesondere für die Routinier-Reihe mit Jamie Benn. Ein Tor, Matt Duchene kein Tor und Tyler Seguin 2 Tore. Da hatte ich mir schon mehr versprochen.
Ja, aber du hast die Qualität dieser Spieler angesprochen und von daher würde mir das eher Sorgen machen als Gegner, weil ich sage, die Jungs haben noch nichts getroffen und jetzt sich darauf zu verlassen, dass es so weitergeht, ist, das würde ich jetzt eher nicht machen. Die Qualität haben sie und von daher ist es, glaube ich, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch auf dem Scoreboard wieder zu sehen sein wird und es wird eine schwierige Aufgabe fehlen.
Dann haben wir einen Schweizer da auch noch mit dabei, das ist Lian Bixel, der hat zwar noch nicht getroffen in seinen 13 Spielen und auch noch nicht gepunktet, aber er ist eine Abrissbirne auf 2 Kufen, 54 Checks schon gefahren, das ist der Topwert bei den Dallas Stars, also er hat sich da mehr oder weniger unverzichtbar gemacht, Lian Bixel. Schauen wir rüber zu den Edmonton Oilers. Auch da spielt natürlich aus unserer Sicht ein, ja, Local Hero, unser Kölner, unser Leon Dreiseitel. 5 Tore, 11 Assists, macht 16 Scorer-Punkte. Und er und Connor McDavid, der 17 Punkte hat, sind natürlich die absoluten Sieggaranten für die Edmonton Oilers. Wir müssen mal über die Reihenkonstellation ein bisschen sprechen, Stefan. Mal hat ja McDavid seine eigene Reihe, meistens dann mit Nugent Hopkins und mit Hyman. Mal hat Dreiseitel seine eigene Reihe mit, ach Gott, mit wem hat er gespielt? Podkolzin und Kapanen, glaube ich.
Letztes Spiel Kapanen, ja.
Ja, da, also wie gesagt, wenn Dreiseitel die nicht mitzieht, eher so, na ja, würde ich jetzt sagen. Aber wir hatten ja zwischenzeitlich auch schon die Konstellation, dass die beiden zusammengespielt haben in einer Reihe mit Corey Perry. Und der hat ja nochmal richtig abgeliefert, der Routinier, 5 Tore, 2 Assists und 17 Checks. Also er gibt dieser Reihe, möchte ich fast sagen, nochmal Gift und Galle und nochmal so ein Element, was vorher vielleicht nicht da war. Wie würdest du aufstellen, wärst du Chris Knobloch?
Ah, puh, schwierig. Ich glaube, das kommt dann wirklich immer auf die Situation drauf an. Und das ist eine der, glaube ich, jetzt schon großen Stärken auch der Edmonton Oilers, die man in diesen Playoffs bis jetzt gesehen hat. Das ist halt der Fakt, dass sie verschiedene Wege finden, sage ich jetzt mal, ihre Spiele zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt rein auf dem Papier eine Reihe mit Leon Dreiseitel, Kapanen und Podkolzin anschaut, dann denkt man sich, ja, zeugt natürlich auch von der Qualität eines Leon Dreiseitels, dass er diese Spieler, die ja, sage ich jetzt mal, wirklich nicht als zweite Reihe Spieler anzusehen sind, mitzieht und dass die dann eben auch dementsprechend erfolgreich sind. Du hast als Trainer der Edmonton Oilers natürlich immer den Luxus zu sagen, ja, okay, gut, wenn ich ein richtiges Problem habe, schicke ich halt einfach McDavid und Dreiseitel zusammen aufs Eis. Und das hat ja in der Vergangenheit wirklich schon oft genug funktioniert und man sieht ja auch, was sie dann leisten können zusammen. Was für mich der große Pluspunkt eben dieses Jahr bei den Edmonton Oilers ist, den man sehen kann, ist, dass in der Vergangenheit war es eben so, dass wenn du McDavid und Dreiseitel zusammen aufs Eis geschickt hast, dass dann der Rest nicht tief genug besetzt war, dass du dir dann Sorgen machen musstest um die Produktion von Reihe 2 und 3. Und dieses Jahr haben sie halt einfach unglaublich viel Hilfe von hinten, auch mit Spielern, wie gesagt, wie gut, Bouchard sowieso von der blauen Linie, aber Nugent Hopkins hat auch wieder 9 Punkte in 11 Spielen dieses Jahr. Zach Hyman 8 Punkte in 11 Spielen. Corey Perry in seinem Alter jetzt 5 Tore in 11 Spielen. Connor Brown spielt sehr, sehr stark. Evander Kane, unglaublich, wie er, ohne dass er ein einziges Spiel gemacht hat in der regulären Saison, hat er 7 Punkte in 10 Spielen in den Playoffs. Und diese Tiefe, die sie da haben, ja, die gibt ihnen natürlich verschiedene Möglichkeiten, immer wieder zu sagen, okay, wir teilen jetzt Dreiseitel und McDavid mal auf für 2 Drittel und wenn es dann sein muss im letzten Drittel und wir brauchen wirklich mehr Offensive, dann spielen sie halt zusammen. Da gibt's unglaublich viel Varianten, die der Trainer da zur Verfügung hat und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Für mich der X-Faktor in dieser Serie ist wahrscheinlich das Torhüter-Duell und dann sind wir bei den Edmonton Oilers bei Stuart Skinner. Ja. Wir hatten es anfangs schon angesprochen, die zwei Gesichter des Stuart Skinner in seinen ersten 2 Playoff-Spielen, Gegentorschnitt 6,11 und 81% Fangquote, also wirklich desaströse Werte. Dann Calvin Picard gespielt, bis er sich verletzt hat. Skinner kommt zurück und jetzt halte ich fest, in den 3 Spielen seit der Verletzung von Picard hat Skinner Gegentorschnitt 1,28, irre gut und eine Fangquote von 94,4%, das ist irre gut und jetzt kommen noch das Sahnehäubchen sozusagen obendrauf, auch noch 2 Shutouts in Folge. Mhm. Wie hat er das gemacht und vor allen Dingen die viel wichtigere Frage, wie nachhaltig ist das alles?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist eben genau das ist das große Fragezeichen hinter den Edmonton Oilers für mich. Kann er das? Schafft er das für nochmal 2 Serien? Kann er diese Qualität, die er da gezeigt hat in den letzten 3 Spielen, kann er die konstant aufs Eis bringen? Man darf jetzt nicht vergessen, Stuart Skinner ist ein Torwart, der letztes Jahr seine Mannschaft zu Spiel 7 des Stanley Cups Finals gebracht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er komplett aus dem Nichts herausgekommen ist. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann in entscheidenden Situationen. Und ich glaube und hoffe für die, wir wollen alle, dass Leon Draisaitl endlich seinen Cup kriegt. Und ich hoffe natürlich, dass Stuart Skinner diese Form weiter halten kann. Auf der anderen Seite hat Calvin Pickard natürlich gezeigt, dass wenn man ihn braucht, dass auf ihn Verlass ist. Er hat die wichtigen Spiele gewonnen für Edmonton in diesen Playoffs vor seiner Verletzung. Und es ist ohne Frage das große Fragezeichen bei den Edmonton Oilers sind ihre zwei Torhüter.
Und die große Frage, wie wird Chris Knobloch aufstellen, wenn Calvin Pickard wieder fit ist? Er soll ja im Laufe dieser Serie wieder zurückkommen können. Genauso übrigens wie ein ganz wichtiger Verteidiger der Edmonton Oilers, wie Matthias Ekholm, der dann nochmal richtig viel Stabilität geben könnte. Also das sind auch nochmal zwei X-Faktoren, die das Ganze verändern könnten. Bevor wir unsere Tipps abgeben, Stefan, werfe ich auch nochmal das Penalty-Killing der Edmonton Oilers in den Raum mit 76,7% extrem anfällig und fragt dich dann trotzdem nach deinem Tipp für diese Serie.
Weil vor allem jetzt zum Beispiel das Powerplay der Edmonton Oilers noch überhaupt nicht funktioniert hat und wenn man sich ihre Qualität anschaut, du natürlich davon ausgehen musst, dass sie irgendwie ihren Weg finden werden. Und weil ich einfach auch will, dass sie gewinnen, tippe ich natürlich auf Edmonton. Ich glaube, sie haben unglaublich viel gelernt aus ihrem Lauf letztes Jahr. Und wie gesagt, nochmal, die zwei entscheidenden Spiele gegen Las Vegas mit 3-0 und 1-0 zu gewinnen, zeigt, dass sie auch andere Wege gefunden haben, Spiele zu gewinnen. Und deshalb tippe ich auf Edmonton in aber 7 Spielen.
Selbstredend widerspreche ich, Stefan, ist ja klar. Unfinished Business heißt das Ganze. Letztes Jahr 2-4 verloren, die Dallas Stars. Die haben Bock, das umzudrehen, glaube ich. Auch wenn die schon mehr Eishockey gespielt haben. Aber ich glaube dran, dass es Dallas-Zeit jetzt ist. Ich sag Stars und wir sind uns in einer Sache mal einig, ebenfalls in 7 Spielen. Also eine Mischung aus beiden, Stefan, haben wir es mal so. Ich bin gespannt. Wir zählen am Ende zusammen, wer am Ende da dann mehr Punkte gemacht hat. Könnte heiß werden. Für euch, liebe Hörer, noch der Tipp. Ihr kriegt alle Previews auch nochmal in Schriftform, sowohl das für die Eastern Conference als auch für die Western Conference, die jeweiligen Finals auf nhl.com.de. Da kriegt ihr auch nochmal alle Zahlen für die, die es jetzt zu schnell gegangen ist oder die nicht so schnell folgen können. Absolut verständlich. Das gibt's in Schriftform nochmal auf nhl.com.de zum Nachlesen. Genauso wie auch alle Elimination Features. Also die Mannschaften, die ausgeschieden sind, werden nochmal beleuchtet. Warum sind sie raus? Wie ist es passiert? Und was stimmt optimistisch für die Zukunft? Also klickt euch gerne mal rein. Nochmal nhl.com.de. Unser letztes Thema, Stefan, wird sein, das Trainerkarussell in der NHL. Es gab verdammt viele Entlassungen in den letzten Wochen. Mike Sullivan bei Pittsburgh, Peter Laviolette bei den Rangers, Rick Tocchet bei Vancouver, Dan Bylsma, Seattle und Greg Cronin, Anaheim Ducks. Und in der Zwischenzeit hat sich so viel bewegt. Es gab Hirings, also wie sagt man, Neueinstellungen, also neue Jobs. Mike Sullivan, starten wir vielleicht mal mit ihm, bei den New York Rangers. Er war 10 Jahre lang in Pittsburgh, hat 2 Stanley Cups mit den Penguins geholt, 2016 und 17. Und jetzt setzt er sich, ja, ich möchte fast sagen, in ein Hornissennest bei den New York Rangers. Da hat ja gar nichts gepasst in dieser Saison. Erstens mal, wie traurig bist du, dass ein so langjähriger Trainer, wie Mike Sullivan nach einem Jahrzehnt aus Pittsburgh geht? Und was bringt er jetzt nach New York? Wie kann er den Rangers helfen?
Ja, also was heißt traurig? In dem Sinne, wenn du dich entscheidest, ins Trainer- oder Manager-Geschäft zu gehen, dann weißt du, dass du irgendwann mal gefeuert wirst. Das ist, ich glaube, darüber ist sich jeder von uns einig, dass das einfach mit zum Geschäft dazugehört. Und 10 Jahre sehr erfolgreich bei einem Club arbeiten zu können und zu dürfen, ist etwas, das ist, natürlich spricht es für die Qualität eines Mike Sullivan, aber darauf kann er stolz sein. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, mal was Neues zu machen. Du hast gesehen, dass er die Sekunde, in der in Pittsburgh entlassen worden ist, war eigentlich sowieso klar, dass er, wenn er möchte, innerhalb von ungefähr 12 Stunden einen neuen Job haben kann. Und das hat sich ja dann auch so bewahrheitet. Er hat unglaublich viel Qualität. Eishockey-Fachwissen haben sowieso alle Trainer. Da braucht man sich über das steht überhaupt nicht zur Debatte. Gibt keinen Trainer in der NHL, der eishockey-technisch nicht weiß, wovon er redet. Eishockey-Trainer zu sein zum heutigen Zeitpunkt ist für mich zu fast 90% Menschenführung. Das ist da, wie gehst du mit deinen Spielern um? Wie bringst du deine Spieler dazu, alle am selben Strang zu ziehen, alle dasselbe Ziel zu verfolgen? Das ist das, was Trainer heutzutage, gute Trainer heutzutage ausmacht. Und das ist was Mike Sullivan kann, weil er das gezeigt hat. Und sonst hat er nicht 2 Stanley Cups gewonnen. Und auch in einer Situation gearbeitet, die jetzt auch nicht immer so einfach ist, wenn du Crosby, Malkin, Letang und dann eben auch damals jetzt am Schluss noch Carlson dazu bekommen hast. Das sind viele starke Charaktere, sage ich jetzt mal, Superstars, vielleicht nicht mehr am absoluten Zenit ihrer Leistungen, aber trotzdem noch Leute, ja, mit denen musst du erstmal umgehen können, da musst du erstmal die Balance finden, und das hat er jahrelang geschafft und gemacht, und im Endeffekt ist er für mich in Pittsburgh ein bisschen Opfer der Zeit geworden, des Alters der Mannschaft, und noch ein bisschen Opfer geworden davon, dass Kyle Dubas meiner Meinung nach jemand ist, der grundsätzlich denkt, er weiß alles besser als alle anderen. Und, ich gehe davon aus, dass er in New York Erfolg haben wird. Man darf immer nicht vergessen, New York hat zwar dieses Jahr eine enttäuschende Saison gespielt, kein Thema, aber war die Jahre davor immer eine Mannschaft, die oben mitgespielt hat, wo natürlich ein bisschen was passieren muss, brauchen wir nicht reden, aber wo der Kern der Mannschaft doch noch sehr, sehr gut ist, mit viel Qualität bestückt ist. Und ich glaube, Mike Sullivan wird da einiges bewegen können.
Gerade wenn wir über Themen wie Menschenführung sprechen, bin ich jetzt gespannt, wie deine Einschätzung ist zu Joel Quenneville. Der ist neuer Headcoach bei den Anaheim Ducks und ist eine sehr, sehr strittige Personalie gewesen. Die große Frage ist er rehabilitiert? Muss man sich da noch irgendwie Sorgen machen? Es gab ja damals den Vorfall bei den Chicago Blackhawks. Er ist da dann auch im Nachgang, also Jahre später, aus der Liga rausgeflogen, musste erst wieder zu NHL-Commissioner Gary Bettman um eine Neueinstellung zu bitten. Auch die Anaheim Ducks haben jetzt einen längeren Background-Check nochmal gemacht. Also Joel Quenneville in Anaheim bei den Ducks, wie siehst du das Ganze?
Quenneville hat ohne Frage seine Qualität als Trainer unter Beweis gestellt, indem er 3 Stanley Cups gewonnen mit Chicago. Da brauchen wir nicht drum reden. Hat er die Qualität als Mensch? Um nochmal erfolgreich arbeiten zu können, das kann ich so nicht beurteilen. Die NHL hat ihm erlaubt, wieder zu arbeiten. Die NHL hat Stan Bowman erlaubt, wieder zu arbeiten, der zum damaligen Zeitpunkt in dieser Situation der General Manager der Chicago Blackhawks war. Ich weiß, dass die Anaheim Ducks mit dem Opfer der damaligen Situation gesprochen haben, er dem Ganzen grünes Licht gegeben hat. Für mich von außen beurteile ich das so, dass zum damaligen Zeitpunkt in Chicago der Erfolg der Organisation den verantwortlichen Leuten mehr wert war, als sich um die persönliche Situation zu kümmern. Und das ist für mich ein Unding. Das ist eine Situation, in der Menschen Entscheidungen getroffen haben, die dazu führen, dass ich nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten würde oder möchte. Und von daher ist das hier etwas, was jeder dann für sich selber beurteilen muss, sage ich jetzt einmal. Ich bin überzeugt davon, dass Joel Quenneville sich intensiv mit dieser Situation beschäftigt hat, viel Arbeit gemacht hat, um alles wieder richtig zu stellen und sich auch weiterentwickelt hat. Und natürlich verdient meiner Meinung nach jeder immer eine zweite Chance. Und ja, im Endeffekt müssen die Verantwortlichen der Anaheim Ducks nachts gut schlafen können mit dieser Entscheidung. Und das können sie ganz offensichtlich, sonst hätten sie sie nicht getroffen. Ich persönlich hätte es nicht gemacht.
Ja, Geschmäckle hat es auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nächste interessante Personalie, Rick Tocchet, zuvor Vancouver Canucks, jetzt unterschrieben bei den Philadelphia Flyers. Er ist ja ein Typ, der sehr, sehr gerne und auch sehr erfolgreich mit jungen Talenten gearbeitet hat. Das hat er schon bei den Arizona Coyotes gemacht. Wie gut passt er denn nach Philadelphia eigentlich?
Ja gut, er hat natürlich eine Vergangenheit als Spieler in Philadelphia. War ein sehr, sehr beliebter Spieler in Philly, verkörpert auch dieses Broad Street Bullies, war ein Spieler, der auch sehr hart und sehr kämpferisch immer zu Werke gegangen ist, der sich für nichts zu schade war. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt von seiner Qualität als Trainer. Er hat eine Mannschaft dieses Jahr gehabt in Vancouver mit viel Vorschusslorbeeren, die letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat, die dieses Jahr komplett eingegangen ist. Natürlich kann man jetzt sagen, das waren Dinge, die komplett außer seiner Kontrolle gewesen sind mit der internen Fehde Patterson, JT Miller. Da ist viel kaputt gegangen, alles hin und her. Aber Fakt ist, er war einfach da und er war mitverantwortlich für die Kabine und für alles. Und ich kann nicht sagen, dass ich zum jetzigen, weil wie gesagt, Rick Tocchet hat sich entschieden, nicht in Vancouver zu bleiben und war jemand, der auch, da waren 10 Clubs da auf einmal, die gesagt haben, Rick Tocchet muss unser neuer Trainer werden. Er ist sehr beliebt bei seinen Spielern. Das ist ein Riesenvorteil für ihn. Das zeugt auch von seinem Charakter. Das ist einfach jemand, mit dem du gerne arbeiten gehst und von dem du weißt, er ist bekannt dafür, dass er seinen Spielern zu 1000% den Rücken stärkt, eine Qualität, die ich bei meinem Trainer immer sehen möchte. Und er sei für mich ein Trainer, mit dem ich, glaube ich, sehr gerne zusammenarbeiten würde, weil er auch so ein bisschen, ja, meine Art Eishockey verkörpert oder verkörpert hat als Spieler und auch als Trainer. Bei dem jetzt aber auch, ich weiß nicht, ich habe es halt einfach nur diese wirkliche Qualität zu sagen, okay, er ist jemand, mit dem du dann auf Jahre hinweg auch diesen Erfolg haben kannst. Das habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es jetzt weitergeht, weil Philadelphia ist eine Mannschaft, die ist noch weit entfernt davon, erfolgreich zu sein. Da muss noch viel gearbeitet werden, da muss noch viel passieren. Dass er den Teil der Arbeit kann, das hat er gezeigt, aber die Frage ist dann, wenn es soweit ist, dass die Mannschaft gut genug ist, um ganz oben mitzuspielen, kann er dann auch als Trainer den nächsten Schritt gehen. Da freue ich mich jetzt drauf, das zu sehen, weil, wie gesagt, er ist ein Trainer, mit dem ich auch gerne zusammenarbeiten würde, weil ich einfach, ich weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht.
Ja, wie du hast die vergiftete Kabine in Vancouver schon angesprochen. Jetzt war in Philadelphia zuvor ja mit, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, wie heißt der, unser Freund?
John Tortorella?
Ja, John Tortorella. Er hat ja auch ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen und sich auch mit einigen Spielern angelegt. Also im Endeffekt will ich sagen, ihr findet ja bei den Flyers wahrscheinlich eine ähnliche Kabine vor wie bei den Canucks. Also ich bin echt gespannt, ob er sich da einen Gefallen getan hat, Rick Tocchet. Ich glaube nämlich auch, er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Das steht außer Frage. Einen haben wir noch, das ist Adam Foote. Der ist jetzt neuer Trainer bei den Vancouver Canucks. War 2 Jahre lang... hat 2 Stanley Cups gewonnen als Verteidiger bei der Colorado Avalanche 96 und 2001. Und er hat eine Vergangenheit bei den Canucks, war nämlich zuvor 3 Jahre Assistant Coach. Also sie haben ihn sozusagen intern jetzt zum Head Coach befördert. Und auch hier die große Frage, kriegt er die Kabine jetzt hin?
Das ist die große Frage. Ich muss ganz ehrlich sein und ich will da jetzt Adam Foote überhaupt nichts an Qualität absprechen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht. Er war 3 Jahre dort. Aber Fakt ist, glaube ich, dass der Job bei den Vancouver Canucks kein Job war, der jetzt, den sich Trainer angeschaut haben und gesagt haben, oh, da muss ich unbedingt hin. Diese vergiftete Kabine, die Situation, wie sie da in den letzten 2 Jahren passiert ist, die Aussagen von Jim Rutherford, die für mich völlig destruktiv sind, was Quinn Hughes angeht mit seiner Zukunft bei den Vancouver Canucks, haben für mich diese Situation in Vancouver zu einem Job gemacht, den du als Trainer eigentlich nicht wirklich haben willst, weil du nicht weißt, wie es in den nächsten 2-3 Jahren dort weitergeht. Es ist keine Stabilität vorhanden. Es ist Qualität vorhanden, was Eishockey angeht. Da kann man glaube, da brauchen wir nicht diskutieren, dass da schon einiges an Qualität ist, aber es gibt überhaupt keine Stabilität in oder Struktur innerhalb dieser Truppe. Und ich glaube, dass das eine absolute Mammutaufgabe ist für Adam Foote. Und ich kann nicht beurteilen, ob er der richtige Mann dafür ist oder nicht. Aber ich glaube, dass Vancouver, ehrlich gesagt, nicht so viele qualitativ hochwertige Trainer zur Auswahl hatte.
Es gibt ja noch ein paar verfügbare Jobs in der NHL, Pittsburgh Penguins, Seattle Kraken, um nur ein paar zu nennen. Und es gibt ja noch ein paar interessante Kandidaten, Peter Laviolette, Gerard Gallant, Bruce Boudreau, glaube ich, sind so die Headliner. Du hast aber trotzdem noch mögliche Comebacker mit Jay Woodcroft, Claude Julien, David Quinn, DJ Smith. Aber vielleicht auch mal ein paar neue Gesichter, die wir so noch gar nicht auf dem Zettel hätten, wie zum Beispiel einen Joel Ward, einen David Carl, einen Jeff Halpern, einen Todd Nelson und ja vielleicht sogar einen Marco Sturm, der beim Ontario Reign, dem Farmteam der Los Angeles Kings, sehr erfolgreich arbeitet in den letzten Jahren. Stefan, vielleicht kannst du uns das mal ganz kurz erklären. Wie schwer ist es denn, als neues Gesicht überhaupt reinzukommen in die NHL? Wie läuft so eine Trainersuche da ab? Es gibt ja immer so Interviewrunden, aber man hat das Gefühl, es wird immer wieder derselbe Kreis an Spielern, die dann immer wieder irgendwo anders unterkommen. Also wie wichtig ist diese Headcoach-Erfahrung auch in den unteren Ligen? Wie läuft das ab, die Trainersuche in der NHL?
Na, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich die Vergangenheit der letzten 5-6 Jahre anschaut, ist die Entwicklung doch dorthin gegangen, dass der Trainer ja mittlerweile fast schon das schwächste Glied geworden ist. Die Anzahl der Trainerentlassungen in der NHL ist utopisch geworden. Die durchschnittliche Amtszeit eines Trainers wird immer kürzer. Aufgrund der vertraglichen Situationen, aufgrund der Menge von Geld, die Spieler heute zu verdienen, wird es immer schwieriger für Manager Veränderungen innerhalb der Mannschaft vorzunehmen. Du musst langfristige Verträge rausgeben. Fast jeder Spieler hat no trade clauses, no movement clauses. Das heißt, die einzige Veränderung, die du meistens vornehmen kannst, ist der Trainer. Und das zeigt sich einfach auch in dem, ja, Trainer heutzutage einfach nicht mehr lange aushalten in der NHL. Für mich eine falsche Entwicklung. Wenn ich wirklich will, dass sich in meiner Mannschaft was entwickelt mit Kontinuität, dann muss ich den richtigen Trainer finden und muss diesem Trainer dann eben auch mal eine Zeit lang geben, Erfolg zu haben. Ich nehme jetzt an, natürlich ist das nicht wirklich, also nicht falsch verstehen jetzt, dass ich DEL und NHL miteinander vergleichen möchte, aber ich nehme die Berliner Eisbären, die viermal hintereinander Meister oder viermal in 5 Jahren Meister geworden sind. Die haben eine Saison gehabt mit Serge Aubin als Trainer, in der sie nicht mal in die Playoffs gekommen sind. Unding in der NHL. Hast du keine Chance, deinen Job zu behalten, fliegst du sofort raus. Ja. Und Berlin hat gezeigt, dass es einfach nicht immer nötig ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass der eine oder andere NHL-Club dann auch mal sagt, nee, wir machen das jetzt nicht so und das auch mal neu angefangen wird. Es sind immer dieselben. Genau wie du gerade eben gesagt hast, die ersten drei Namen, die du genannt hast, waren Laviolette, Bruce Boudreau und ich weiß jetzt nicht mehr. Gerard Gallant, einer der 4, 5, das sind alles Leute, die schon so viele verschiedene Mannschaften trainiert haben. Warum nicht mal den anderen Weg gehen? Ich weiß, dass viele Trainer aus dem NCAA, aus dem College dieses Jahr diese Interviews durchgemacht haben, aber es wird nie einer angestellt. Ich würde mich wirklich, Markus Sturm in Boston, halt mit einer Bostoner Vergangenheit, warum nicht mal diesen Schritt gehen und sagen, hey, wir versuchen jetzt mal was anderes. Diese Jungs haben alle Qualität, das ist überhaupt keine Frage. Und sie haben vor allem auch, meiner Meinung nach, die Qualität, dass sie aufgrund ihres Alters auch meiner Meinung nach einen besseren Draht haben zum heutigen Spieler. Du musst mit den Spielern heutzutage anders reden, anders umgehen als noch in der Vergangenheit. Und für mich sind die Zeiten eines John Tortorella, eines Cronins, die sind einfach vorbei. Du kannst nicht immer nur Puderzucker, sondern du musst auch mal natürlich ab und zu mal die Peitsche auspacken, klar, aber du musst diese Balance finden. Und ich glaube, da sind meiner Meinung nach jüngere Trainer ein bisschen besser in der Lage zu heutzutage. Die haben einen besseren Draht zu der heutigen Generation Spieler. Und ich würde persönlich, je nach Situation mit deiner Organisation. Du musst immer schauen, was brauchst du zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn du die Kultur, die du möchtest in deiner Organisation, wenn du die entwickelt hast, wenn die so ist, wie du dir das als Manager vorstellst, ist für mich der Weg mit einem jüngeren Trainer heutzutage der interessantere, sage ich jetzt mal, und der spannendere und den auch ich gehen würde.
Eine Trainerin, die ja in diesem Jahr Wellen geschlagen hat, das ist Jessica Campbell. Ihr habt ja auch eine Geschichte. Du hast sie damals zu den Nürnberg Ice Tigers gebracht als erste weibliche Trainerin in der deutschen Eishockeyliga. Sie hat Wellen geschlagen, war dann nach der DEL noch bei der Nationalmannschaft bei der Deutschen, danach bei den Coachella Valley Firebirds in der AHL. Jetzt war sie in der jetzt für Seattle abgelaufenen Saison erstmals auch NHL Co-Trainerin, die erste weibliche Trainerin in der NHL. Weißt du, wie es mit ihr weitergeht? Weil immerhin wurde ja Dan Bylsma, der Head Coach des Kraken, wurde ja entlassen. Also wie siehst du die Saison von Jessica und wird sie bleiben?
Ich hoffe das sehr für sie, weil Jessica einfach Qualität hat. Sie ist einfach gut mit dem, was sie tut. Und das hat da hat ihr dass sie eine Frau ist, überhaupt nichts mit zu tun. Sie hat einfach eine extrem hohe Qualität, was den Job des Eishockey-Trainers angeht. Und deshalb hoffe ich sehr, dass sie weiterhin die Chance bekommt, auf diesem Level zu arbeiten. Natürlich braucht man sich auch keine Illusionen machen, dass ein neuer Trainer sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne auch einfach mit seinem Stab zusammenarbeiten möchte und das nicht so einfach ist, als Head Coach irgendwo hinzukommen, wenn der komplette Assistenzstab so bleibt, wie er ist. Ich hoffe einfach, dass es für sie in ihrer Karriere so weitergeht, dass sie einfach nur nach ihrer Arbeit beurteilt wird. Und wenn das der Fall ist, dann verdient sie es auch, auf diesem Level zu arbeiten. Diesen Beigeschmack, dass man ihr nachsagt, sie ist ein Werbegag, sie bekommt den Job nur, weil sie eine Frau ist oder so, der wird nicht weggehen. Aber mit dem kann Jessica sehr gut umgehen. Das ist ihr egal. Sie konzentriert sich zu 100% auf ihre Arbeit und ihre Arbeit ist gut. Und das ist einfach ein Fakt. Und das wissen die Leute inzwischen auch. Und deshalb glaube ich, hoffe ich einfach, dass sie weiterhin die Chance bekommt, auf diesem Level zu arbeiten.
Dann meine letzte Frage in der heutigen Episode an dich, Stefan. Und damit schlagen wir auch nochmal das allerletzte Thema ganz kurz auf. Das ist Utah Mammoth, der neue Name für den Utah Hockey Club. Mammut heißt das Ganze auf Deutsch. Logo, Trikots, alles schon präsentiert. Ganz kurze, knackige Frage an dich, Stefan. Wie findest du den neuen Namen, das neue Logo und die neuen Trikots?
Die Trikots finde ich sehr gut. Farblich gefallen die mir sehr gut. Logo gefällt mir auch. Name finde ich furchtbar.
Echt? Warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mich damit nicht antworten. Utah Mammoth. Das ist, ja, nee. Ist nicht mein Ding. Aber glaube ich, weil ich mich einfach erst dran gewöhnen muss. Das ist einfach jetzt komplett neu und ist ja auch jetzt nicht so einfach. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. So viele Optionen gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, wenn man jetzt nicht nur die Eishockey-NHL anschaut, aber Baseball, Basketball, Football. Ich meine, nimm die DEL, wie viele Panther haben wir in unserer Liga inzwischen? Also ich meine, es ist halt limitiert, wie man sich nennen darf. Ich sag ganz offen, mir hat Utah HC sehr gut gefallen. Utah Hockey Club fand ich gut. Hätte ich gern so beibehalten. Ist, glaube ich, aber gegen die Regelungen der NHL. Und von daher muss ich mich wahrscheinlich erst dran gewöhnen.
So haben wir ein Mammut bekommen. Logo schaut gut aus, Trikot schaut gut aus. Also wird dann ab der nächsten Saison an den Start gehen und heißen tun sie ja schon jetzt so. Also sie verwenden das Ganze zumindest Name und Logo ja auch schon längst. Wir werden dann in der nächsten Ausgabe vielleicht auch nochmal drüber reden können, wenn es die Zeit übrig lässt, was denn die neuen Standorte wären. Aber ich glaube, das würde für heute den Rahmen sprengen. Wir sind gefühlt schon wieder in der 8. Overtime. Deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Wie immer, Stefan, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, absolut.
Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei den Conference Finals und wir, Stefan, wir sprechen uns dann wieder danach und sozusagen vor dem Stanley Cup Final.
Ich freue mich drauf.
Bis dahin. Servus, macht's gut.